Ich darf Sie zunächst alle recht herzlich grüßen. Ich freue mich immer wieder, wenn wir nach einer gewissen Zeit hier uns versammeln dürfen und Gemeinschaft haben können und ich das Wort, das der Herr mir aufgetragen hat, weitergeben darf. Wir haben nun heute Abend ein gewaltiges Thema. Eigentlich darf man gar nicht vom Thema sprechen, denn es geht um eine Person. Die Größe des Christus. Und liebe Geschwister, das ist meine Bitte, dass wir jetzt nicht nur intellektuell oder emotional dabei sind, sondern dass der Geist Gottes uns im Anschauen dieses Jesus Christus, wie er uns hier beschrieben wird, selbst auch verändern möchte. Denn von der Erkenntnis dieser Person Jesu Christi hängt Entscheidendes ab. Unser Glaubensleben. Es hängt davon ab, wie sich die Gemeinde, die sich nach Christus nennt, in dieser Welt am Ende dieses Äons verhält, ob sie klaren Kurs behält. Es hängt von der Beantwortung dieser Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Christus ab? Wie weit reicht sein Heil, die Erlösung? Ja, letztlich konzentriert sich alles an Aussagen in der Heiligen Schrift auf diese Person. Wenn wir richtig hingehört haben, und ich denke, wir waren aufmerksam schon dabei, dann werden wir einige herrliche Qualifikationen heute Abend innerlich erfassen. Leider, und das möchte ich jetzt am Anfang schon sagen, ich komme nachher nochmal auf diesen Aspekt zurück, wird die Person Jesu Christi von den verschiedenen religiösen, gesellschaftlichen, politischen Gruppen nicht so gesehen, wie wir das gehört haben. Für viele ist Jesus ein interessanter Mensch, einer, der in der Geschichte eine Rolle gespielt hat, ein Religionsstifter, ein Prophet, einer, der sozial viel bewegt hat, und ich könnte noch manches aufzählen. Und wenn der Name Jesu genannt wird oder auch Christus genannt wird, müssen wir immer wieder fragen, was steckt denn dahinter? Viele lassen sich schon täuschen, wenn nur der Name Jesus oder Christus genannt wird. Bitte, Paulus muss ja den Korinthern im zweiten Brief am Schluss bezeugen, ihr nehmt es billig, wenn ihr einen anderen Geist und einen anderen Jesus empfangt. Also nachfragen ist schon wichtig. Und liebe Geschwister, ich könnte das Thema auch so formulieren, wer ist der, der uns als Jesus, als Christus vorgestellt wird? Es ist von der Beantwortung der Frage her entscheidend, wie wir dann auch in Gemeinschaft zu dem anderen treten. Nur wenn ich weiß, wer mein Gegenüber wirklich ist, kann ich auch mit ihm Gemeinschaft haben. Ich möchte Gott uns schenken, dass wir hier klar sehen, Antwort bekommen. Es muss, ehe ich an die Auslegung dieses Textes gehe, noch etwas gesagt werden. Es ist ein Geheimnis, wie es vor allen Dingen von Paulus bezeugt wird, wer denn dieser Christus ist. Ein Geheimnis, und ein Geheimnis muss enthüllt werden. Es muss dekodiert, entschlüsselt werden. Ein Geheimnis muss geoffenbart werden. Epheser 3, Vers 4 schreibt Paulus, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Dieses Geheimnis muss uns geoffenbart werden. Und das ist nicht nur rational zu erfassen. Kolosser 4, Vers 3. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue oder öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin. Im Alten Testament ist dieser Messias schon bezeugt, prophetisch in klarer Weise angekündigt worden. Denn Christus heißt der Gesalbte. auf diesen Messias warteten die Juden. Freilich haben sie ihn nicht erkannt. Und wie wird Jesus, der Christus, auch heute noch verkannt? Ich sage es noch einmal, es bedarf der Offenbarung. Und möchte Gott auch uns das heute Abend schenken. Und wenn wir ihn bereits kennengelernt haben, dann rechne ich damit, dass eine weitere Hüllenwegnahme erfolgt, wie also immer tiefer in das Geheimnis des Christus hineinschauen und wir mit ihm immer mehr persönliche Gemeinschaft haben können. 10 Aussagen werden uns hier über die Person des Christus gemacht. Und das sind nicht nur so belanglose Formeln, nicht nur Eigenschaften, die einfach hineingenommen sind in diese Textgestaltung. Nein, jede dieser Aussagen ist von einer gewaltigen Bedeutung. Vers 15. Er ist das Bild oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott hat nie jemand gesehen. Und wenn im Alten Testament die Rede davon ist, dass etwa Mose den Herrn gesehen hat, dann kann das für mich nur der erniedrigte Christus sein. Und nach dem Segen, der immer wieder in der Kirche gesprochen wird, jener aaronitische Segen, der fast zum Märtyrer geworden ist, heißt es ja, er lasse sein Angesicht leuchten. Und wer ist das Angesicht dieses Gottes? Jesus Christus. Wollen wir also den Vater kennenlernen, können wir ihn nur über Jesus Christus kennenlernen. Darum ist er die Schlüsselperson. Ist er das A und das O. Wir brauchen also keine Mittlerfunktion über irgendjemand anders, um den Vater kennenzulernen. Es muss nicht die Maria sein, nicht Heilige. Nicht irgendwelche Engel, die heute hier und da als die Vermittler angepriesen werden. Ich habe gerade in der letzten Zeit 2 Bücher in die Hand bekommen, wo darauf hingewiesen wird, wir brauchen neue Engeloffenbarung, die uns dann etwas über Gott sagen. Das ist Verführung. Wenn Gott manchmal im Alten Testament auf mancherlei Weise geredet hat über Visionen, über Engel, dann war das damals zeitgebunden in der Haushaltung relevant. Aber heute spricht Jesus Christus zu uns durch sein Wort, durch den Heiligen Geist und verherrlicht uns den Vater. Wir dürfen durch Jesus Christus auch den Zugang haben zum Vater, also Abba sagen. Nur in dem Namen Jesu ist das möglich. Sie kennen es, will aber an dieser Stelle auch nochmal auf diese beiden Vokabeln hinweisen. Jesus ist der Rettername, ist der Name, in dem sich einmal alle Knie beugen werden. Alle Knie, kein Knie ausgeschlossen. Er ist der Rettername und wir sollen auch als Gläubige, steht auch noch im Kolosserbrief, alles im Namen Jesu tun. Das heißt, in seiner Vollmacht, Beauftragung, Legitimation, ihn zu repräsentieren, darzustellen und in seiner Identifikation in der Gemeinschaft mit ihm. Und dadurch verherrlichen wir den Vater, wenn wir das Bild des unsichtbaren Gottes Jesus Christus anschauen. Und ihn anschauend werden wir nach 2. Korinther 3 immer wieder verwandelt. Es gibt kein anderes Bild, das uns verwandeln kann in das Wesen Gottes. Das erste Menschenpaar war geschaffen als Ebenbild Gottes, hat diese Ebenbildlichkeit verloren. Und wie der Mensch in einer schlimmen Art und Weise von diesem Bilde sich entfernt hat, das wird deutlich, wenn man heute die vielen Informationen durch die Medien erhält. Darum brauchen wir wieder einen Namen, der nicht nur Schall und Rauch ist, sondern wirklich Programm Gottes, der Name Jesu. Es ist Christus, der Erhöhte, das ist der Titel, der Messias für Israel und für uns dieser universell Gesalbte. Jesus Christus möchten wir diesen Namen, diesen Titel aussprechen, aus dem innersten Herzen heraus motiviert. Zweitens, er ist der Erstgeborene. Das Bibelwort, das am weitesten in die Vergangenheit zurückreicht, steht wohl in Psalm 2. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Da ist von diesem präexistenten Jesus Christus die Rede. Und in der Offenbarung wird bezeugt, dass das Lamm geschlachtet ist bereits vor Grundlegung der Welt. Zu einem Heil, zu einer Errettung. Aber er ist der Erstgeborene. Gott hat viele Geschöpfe. Aber sein Sohn, der Erstgeborene. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Das zu wissen, reicht mir. Und wenn wir eine Berufung haben, als Brüder dieses Jesus Christus, als Glieder am Leibe, ich komme noch hier auf diese Funktion zurück, dann bedeutet das, dass auch der Mensch als Erlöster eine wunderbare Stellung hat. Ach, was ist die Wissenschaft arm dran? Wie streiten sich jetzt wieder, nachdem man unter Umständen da auf dem Mars Leben vermutet hat? Woher kommt das Leben? Gibt es noch irgendwo in den weiten Galaxien auch Leben? Ich denke, wenn wir auf die Bibel schauen, das Wort Gottes ernst nehmen, in Jesus Christus den Erstgeborenen erkennen und wir auch Neugezeugte, neue Menschen sein dürfen, seine Brüder, er scheut sich nicht, uns Brüder zu nennen, dann ist das Hauptproblem auch in der Erkenntnis gelöst. Solch eine Stellung, solch eine Funktion hat er in der Schöpfung, aber nicht genug damit. Sondern jetzt kommt in Vers 16 eine weitere Aussage, denn in ihm ist, vom Urtext her heißt es, das All in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er selbst, ich will es noch einmal wiederholen, ist der Erstgeborene aller Schöpfung, ist aber auch zugleich der Schöpfer. Ja, passt denn das noch mit den drei Artikeln zusammen? Liebe Geschwister, selbst Johannes bezeugt in dem Evangelium Kapitel 1, am Anfang war das Wort. Dieses Wort Logos ist genau das Wort, durch das die Schöpfung entstand. Wenn Gott sprach, Gott ist der eigene Initiator, dann hat Gott durch das Wort, durch den Christus gesprochen. Und das wird ja hier ganz deutlich, dass er der Schöpfer des ganzen Alls ist, oder lateinisch des Universums. Und das All bzw. Universum enthält die sichtbare und die unsichtbare Welt. Er ist der, der durch sein mächtiges Wort, und zwar aus dem Nichts heraus, die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Durch sein Wort. Ach, was sind da alle Versuche der Wissenschaftler gegen diese wunderbaren Erkenntnisse, zweit- oder drittrangig. Hat sich auch gewundert, als sie jetzt gehört haben, dass der Papst sogar einer gewissen Evolutionstheorie zustimmt? Jetzt auf einmal. Ist schon eigenartig. Allerdings nicht einer atheistischen, sondern einer theistischen, aber das gab es ja schon seit gut einem Jahrhundert, seit Darwin die Evolution propagiert hat, hat es auch immer wieder Christen gegeben, die eine Evolution einkalkuliert haben, aber unter der Bedingung, dass Gott selber diese Evolution entwickelt hat. stimmt aber nicht mit dem Schöpfungsbericht überein. Christus ist der, der durch sein Wort das alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare und auch die Thronen, Herrschaften, Gewalten und Mächte. Ja, er hat diese Mächte jetzt wieder unter seinen Füßen. Es entgleitet ihm nichts. Liebe Geschwister, ich denke, wir brauchen in dieser turbulenten Zeit, in dieser Zeit der sich weiterentwickelnden Finsternis, der überhandnehmenden Probleme, der Leiden auf dieser Welt, des Chaos, denken wir nur wieder daran, was sich jetzt in Afrika, in Zaire oder Ruanda abspielt, schaurige Dinge. In dieser Zeit brauchen wir die Gewissheit, dass wir nicht so irgendeinen unbekannten Gott haben, dem etwa etwas aus der Hand gleiten könnte, der nicht mehr Herr der Lage wäre. Nein, er ist der Herr der Lage, er hat alles geschaffen, es ist alles durch ihn. Und das ist etwas Wunderbares, dies zu wissen, und da dürfen wir gleich für uns persönlich die Konsequenz daraus ziehen. Wenn ich das weiß, weiß ich auch, er wird sich um dein und mein Problem kümmern. Wenn es auch manchmal so scheint, als ob er sich nicht um jedes Schicksal kümmere, lassen Sie sich diesen Trost, diese Gewissheit nicht rauben. Ich bin gewiss, dieser Gott, dieser große Gott, der den Makrokosmos geschaffen hat, die vielen Milliarden von Sternwelten und wo so alles in einer wunderbaren Organisation verläuft. Dieser Gott, der aber auch den Mikrokosmos geschaffen hat, wo alles in einem Atom so wunderbar geregelt ist, sich bewegt und alles in einem herrlichen Gefüge besteht. Dieser Gott kümmert sich viel mehr um dich und mich. Und wir dürfen auch wissen, was in der unsichtbaren Welt passiert. In der Revolution der Mächte gegen diesen Gott. In der Opposition. Oder wenn immer mehr das Okkulte, Spiritistische in dieser Welt zunimmt. Unser Herr ist und bleibt der Herr, der das Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat und es auch erhält. Denn, es geht ja noch weiter, neben der dritten Aussage, die vierte, zu ihm ist das alles hingeschaffen. Er ist somit auch das Ziel der ganzen Schöpfung. Merken Sie, wie eigentlich die Frage auch nach den letzten Zielen, ob Gott mit allen Menschen zurechtkommt, ob neuer Himmel, ob neue Erde, ob Gott einmal sein wird, alles in allen, nicht primär eine dogmatische Frage ist, sondern eine Frage, wer ist unser Herr? Das ist die entscheidende Frage. Und haben wir zu diesem Gott die Beziehung? Trauen wir diesem allmächtigen Gott alles zu? Auch dass die Liebe, die ja von uns erwartet, dass wir alles glauben sollen, nach 1. Korinther 13, dass diese Liebe auch die ganze Schöpfung einmal wunderbar zurechtbringt. Für mich überhaupt kein Problem, seit ich diesen großen Gott kenne. Nehmen Sie sich Zeit, mit diesem Gott, mit diesem Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. Er, der ja damals schon den Jüngern gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er war mit ihnen und er lebt heute in uns durch seinen Geist. Es ist eigentlich nicht mit dem Verstand zu fassen, nicht, dass der Schöpfer des ganzen Alls sich so herabgelassen hat, uns zu erlösen, uns Brüder nennt, durch seinen Geist nun in uns wohnt und wir in ihm sein dürfen, sodass wir sagen dürfen, auch von Kolosser 3, Vers 3 her, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Nicht in irgendeinem Gott, der unter anderen Göttern das Sagen hätte. Nein, er ist der absolute Gott über alle Gewalten, Mächte, Throne, Herrschaften. Liebe Geschwister, das muss uns deutlich werden. Dieser Gott, er ist gegenwärtig, er lebt in uns und wir in ihm. Freilich sage ich nochmal, ein Geheimnis. Das Geheimnis Christus in uns. Darum lässt der Apostel Paulus immer wieder die Seinen, wie er damals anschrieb, bitten, für ihn einzutreten, dass er dieses Evangelium verkündigte. Es wird heute manches an Evangelium verkündigt. Jesus als Retter, wunderbar schon, aber das ist noch nicht alles. Nicht nur der Retter einiger Gläubiger. Er hat sich verbürgt, das alles, was er geschaffen hat, auch zu einem herrlichen Ziel zu bringen. Ich muss ganz offen sagen, wenn Gott das nicht fertig brächte, wäre er für mich nicht dieser Gott. Könnten Sie diese Aussage unterschreiben? Er ist für mich dieser Gott, weil er auch der Gott der Liebe ist und nicht ruht, bis er das ganze Universum wieder zurechtgebracht hat. Dann kann er ja dem Vater nach 1. Korinther 15, Vers 28 dieses ganze All wieder zurückgeben. Die meisten Übersetzungen, ich will es nochmal sagen, schreiben meistens alle Dinge oder alles. Nein, es steht da im Griechischen Tapanta, das ist das ganze All. Und hier wird es ja auch noch einmal differenziert aufgeschlüsselt. Himmel und Erde, Sichtbares, Unsichtbares, Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte. Alles durch ihn und zu ihm hin. Darum, Vers 17, ist er vor allem. Er hat die Priorität. Darum wollen wir ihm auch immer wieder die Ehre geben. Nichts kann mit ihm konkurrieren. Keine Macht. Kein Mensch. Keine dämonische Opposition. Er ist vor allem. Wenn wir darüber innerlich anbeten, wenn wir darüber Dank sagen, dürfen wir ihn immer wieder preisen. Ich meine, geht das mit der Übertragung nicht ganz in Ordnung? Aha. Aber können Sie alles verstehen? Im Augenblick gut. Vielleicht. Ja, gut, singen wir. Sollen wir mal gerade den Vers singen, oder ist da?
No, das hilft nicht. Nicht,
ne? Nicht? Ich dachte, dass man in der Zwischenzeit vielleicht etwas findet, aber nein. Ist nicht störend. Gut, dann lassen wir es so. Gut. Also dann dürfen wir wissen, dass der Herr auch der Herr über dieses technische Problem ist. Wir dürfen ihm danken, dass Sie alle hören und die Botschaft, die erreicht, die es hören sollen, dass der Diabolos stören möchte. Das ist klar, und auch die Technik dazu benutzen kann. So sehr die Technik für das Positive mitverantwortlich ist und wir dankbar sein dürfen, kann auch manches da in diesen Kosmos hineingetragen werden, was nicht im Augenblick diesen Gott verherrlicht, sondern wieder göttlich ist. Eine weitere Aussage, Vers 18, er ist das Haupt des Leibes, das heißt des Leibes der Gemeinde. Das Haupt hat in der Gemeinde das Sagen. Vom Haupt, wenn wir an unseren Körper denken, gehen die Impulse aus. Nur hier wird gedacht, nicht im Finger. Das Haupt trifft Entscheidungen. Hier erkennen wir Probleme, können Probleme lösen. Wir können vieles, und das kennzeichnet den Menschen, der Geist und Verstand hat, erfassen, was die Tierwelt nicht so wie wir erkennen kann. Wir haben die Möglichkeit, ja, Beziehung zu einem Schöpfergott aufzunehmen. All das ist uns schon geschenkt. Und wie viel mehr nun im Körper oder in dem Leibe des Christus. Er ist das Haupt. Es wird nun früh ein Thema sein, Organisation oder ein lebendiger Organismus. Hier wird deutlich gesagt, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Da brauchen wir keinen Stellvertreter Christi auf Erden in Form des Papstes. In dieser Gemeinde gibt es nun Glieder, die die verschiedensten Funktionen haben. Aber entscheidend ist, und das ist heute Abend der Aspekt, dass das Haupt führt. So viele sich vom Geist Gottes, also durch Christus, führen oder leiten lassen, die sind Söhne Gottes nach dem Römerbrief. Nicht Haupt einer Konfession, Denomination, Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche oder wie wir die vielfältigen Organisationsstrukturen nennen wollen. Haupt dieses herrlichen Organismus, des Organismus, der erwählt ist vor Grundlegung der Welt. Und darum ist eben immer wieder wichtig, dass wir uns auf dieses Haupt ausrichten lassen. Und liebe Geschwister, ich denke, Sie haben ebenso wie ich den Eindruck in unserer Zeit, dass es gar nicht mehr um die Frage des Hauptes geht, wer hier das eigentliche Sagen in der Gemeinde hat, sondern dass, wie in einer Demokratie, die Basis sehr stark mitbestimmt. Ich habe jetzt ein interessantes Buch bekommen von einem Amerikaner unter dem Titel »Wenn das Salz kraftlos wird«. Und er zeigt nun auf, wie gerade in Amerika viele evangelikale Christen, also bibeltreue Christen, sich nicht mehr an dem Haupt orientieren. Nehmen Sie nur die Frauenfrage. Nehmen Sie die Frage einer streng biblischen Exegese. Wer heute noch am Haupt hängt und das Wort Gottes als absolut erklärt, wird als Fundamentalist abgetan und damit in eine Ecke geschoben, wie das im politischen, religiösen Bereich der Fall ist, wenn man fundamentalistische Moslems anspricht. Ich denke, es wird sich hier eine Entwicklung abzeichnen, auch in der Endzeit, die uns deutlich werden lässt, hängen wir an dem Haupt, an diesem Jesus Christus, ist er der alleinige Mittler? Hat er das Bestimmen oder können wir sagen, in allen anderen Religionen gibt es auch diese Gottesbeziehung? Das ist die große Gefahr, ja auch am Ende. Ich darf hier schon einiges von dem Thema, das ich morgen früh habe, mit ansprechen, aber hier hat es eine besondere Akzentuierung. Wenn dieser Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, nicht mehr den Absolutheitsanspruch hat, wenn sogar Evangelisation in der Mission nicht mehr vom Weltkirchenrat oder manchen anderen Institutionen gewünscht wird, sondern man dialogisieren will, also im Gespräch bleiben will. Das kann man ja tun. Aber andere Religionen als gleichwertig akzeptiert, dann versündigt man sich an diesem Haupt und erkennt nicht seine Funktion. Es ist in keinem anderen das Heil, allein in diesem Namen Jesu Christi. Das hat ein Petrus, Apostelgeschichte 4, Vers 12, verkündigt. Und ich darf hier noch einmal differenzieren. Er ist das Haupt des Leibes, nicht das Haupt des Volkes Israel. Zwar für diejenigen, die heute auch in diesem Eon, in dieser Haushaltung als Juden an Jesus Christus glauben, als den, der das Haupt des Leibes ist. Da ist das anders. Aber für das Gesamtvolk ist er neben dem Messias nachher der König im tausendjährigen Friedensreich. Von dort aus wird dann evangelisiert, missioniert. Dann gibt es einen König und Zion ist dann die Stätte auf dieser Welt, von der gewaltiger Segen hinausgeht in alle Welt. Das ist eine andere Funktion. Wir als Glieder des Leibes sind der Fülle Christus nach Epheser Kapitel 4. Und das ist auch in diesem Zusammenhang etwas Gewaltiges und für uns kaum Fassbares. Das Haupt kann nichts tun ohne Glieder. Lieber Bruder, liebe Schwester, stell dir das vor, ohne dich, wenn du ein Glied am Leibe des Christus bist, ist der Organismus nicht vollständig. Er braucht die Glieder, er braucht uns. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Also nicht irgendein Religionsstifter. Darüber dürfen wir dankbar sein. Eine weitere Aussage, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Er hat selbst den Tod überwunden, am Kreuz auf Golgatha hat er den Tod zunächst juristisch nach Kolosser 2, Vers 14 abgetan. Und diejenigen, die an ihn glauben, sind jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Sterben ist für den Gläubigen etwas anderes als für den Menschen der Welt. Paulus spricht in 1. Thessalonicher 4 von Entschlafenen. Ist das nicht ein wunderbares Attribut? Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Welche Religion kann denn eine solche Aussage über ihren Religionsstifter machen? Darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Nur ein wirklich gläubiger Christ kann die Frage nach dem Sinn des Lebens, aber auch nach dem Tod beantworten. Der Erstgeborene aus den Toten. Und im Hinblick auf diese Todesüberwindung konnte dann schon im Alten Testament der siebte nach Adam, Henoch, ohne den leiblichen Tod zu schmecken, in eine gewisse Herrlichkeit eingehen, noch nicht in die Vollendung. Auch ein Elia, der gen Himmel gefahren ist, ist noch nicht in dieses Stadium der Vollendung hineingegangen. Sonst wäre dieses Wort hier nicht gültig. Und auch ein Lazarus, den der Herr Jesus aus dem Tod herausgeholt hatte, ist nur zunächst von dem physischen Tode erweckt worden. Jesus Christus ist der Erstgeborene aus den Toten. Konsequenz für uns, und das beziehe ich ja immer wieder mit ein, wie Sie merken, wenn es sich organisch ergibt, ist die Tatsache, dass wir frei gemacht sind vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus Christus hat die Sünde überwunden, hat Satan besiegt und auch den Tod überwunden. Das ist doch eine herrliche Botschaft, die wir verkündigen dürfen. Und ich weiß, mich wundert es immer wieder, zu welchen kuriosen Botschaften der Mensch der Gegenwart heute zupackt. Was da alles verkündigt wird an esoterischen Momenten. Welche okkulten, spiritistischen Inhalte werden vermittelt über die Massenmedien und der Mensch greift zu. Verführt allerdings. Wir aber dürfen wissen, und das ist Tatsache, Und zwar absolut. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Ja, er hat das Gefängnis gefangen geführt. Und er hat sogar den Toten damals im Totenreich gepredigt, jenen Geistern, die damals nicht glaubten, als es im Alten Testament um die Katastrophe ging. Sodom ist dann Typus und die Sintflut. Übrigens, wenn das der Herr da gemacht hat, ist das nicht auch ein Angel dafür, dass drüben noch einige diese Chance erhalten? Liebe Geschwister, wir müssen nur die Bibel mit offenem Herzen lesen. Der Erstgeborene aus den Toten bedeutet, dass wir wiederum die Erstlinge sind, die den Tod mit überwinden dürfen. Und wenn Jesus Christus geoffenbart wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Wir sind in ihm bereits aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen, angelhaft. Es steht für uns noch aus, die Verwandlung des Leibes. Also die Vollendung steht noch aus, aber angelhaft, weil wir Erstlinge des Geistes sind und haben, dürfen wir schon von dieser Herrlichkeit profitieren. Warum ist er der Erstgeborene aus den Toten? Hier wird es noch einmal gesagt, damit er in allem den Vorrang habe. Er ist der, dem Ehre gebührt, dem die Herrlichkeit gebührt. Und liebe Geschwister, jetzt möchte ich in dem Zusammenhang mal etwas sagen über Anbetung, über Lobpreis. Es gibt ja viele solche Möglichkeiten. Ich will das nicht negieren. Aber letztlich können wir nur anbeten, um seiner Person willen, wenn wir wissen, wer er ist. Wenn das, was hier geschrieben wird, uns innerlich ins Herz hineingeht und man nicht nur Jesus, Jesus oft ohne Herr anspricht, so kumpelhaft mit ihm umgeht, das ist nicht die Art und Weise. Oder wenn da wieder bei dem letzten Christival in Dresden diese sogenannten Jesus-Freaks in einer Art und Weise mit diesem Jesus umspringen, dann ist das für mich erschütternd. Bitte, ich will nicht in Abrede stellen, dass da einige aus dem Sumpf der Drogen durch den Jesus-Namen herausgeholt sind. Aber es gehört zur Anbetung auch eine gewisse Form dazu. Und nicht Technodance, wo man nachher in Ekstase gerät durch einen wilden Tanz, und dann meint, man würde diesem Jesus begegnen. Das ist alles Verführung. Es geht darum, dass wir diesen Jesus Christus erkennen, ihn erheben, ihm die Ehre geben. Er ist der, der vor allem den Vorrang hat. Noch zwei Aussagen. Damit wissen Sie jetzt, bei welcher Nummer wir angekommen sind. Ich habe es nicht durchnummeriert. 9 und 10. Es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Auch das ist nicht verstandesmäßig zu fassen. Gott war in Christus. Während des Erdenlebens war Jesus Mensch, wahrer Mensch, aber zugleich in einer göttlichen Art und Weise, dass er jeder Versuchung widerstand. Er ist sündlos geblieben und hat als der Sündlose am Kreuz auf Golgatha die Menschheit erlöst. In ihm war die Fülle. Und nicht, wie ich es jetzt durch einen Vortrag auch nochmal gehört habe, wo so viele Mysterienkulte auf dieser Erde kursieren, dass dieser Jesus gar nicht am Kreuz gekreuzigt worden sei, sondern ein anderer. Dass dieser Jesus nach Indien gegangen sei, 15 Jahre später dort gestorben sei und was alles an Kuriosen da vermittelt wird. Das alles, was da so negativ, falsch, mysteriös über ihn verbreitet wird, hat nur den Sinn, diese Gottessohnschaft in dieser Fülle in Misskredit zu bringen oder gar zu leugnen. In ihm wohnt nach Kolosser 2, Vers 3 die Fülle und dadurch auch Weisheit und Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in ihm. Und Vers 10, da werden wir wieder mit hineingenommen. Wir sind in ihm auch zur Fülle gebracht. Kannst du das fassen, lieber Bruder, liebe Schwester? Und dann guckst du deine Armseligkeit an. Sicher? Wir wollen Nicht die Fehler bagatellisieren und Sünden dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Aber nimm doch einmal die Stellung in Christus ein, du bist in ihm zur Fülle gebracht. Wenn du das weißt, verhältst du dich anders. Dann wird wahrscheinlich das Gebet nicht immer sein, ach Herr, hilf doch und du kennst meine Probleme und wir dürfen ihm das sagen. Aber wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Nach dieser Aussage ist unsere Stellung eine so herrliche, dass wir sie einnehmen sollen. Fülle? Fehlt da noch etwas? Fehlt noch etwas? Grundsätzlich nein. Und sehen Sie, wenn ein kleines Kind zur Welt kommt, ist alles vorhanden. Jetzt muss das Kind wachsen. Ich bin kein Schwärmer, der nicht meint, wir hätten immer mehr noch von, nicht mehr von dieser Fülle weiteres zu erfahren. Nein, wir dürfen wachsen, aber orientiert an der Fülle, die uns in Christus geschenkt ist. Und in dieser herrlichen Stellung kann uns das die letzte Aussage hier nun etwas für uns und den ganzen Schöpfungsbereich bezeugt werden. Es ist, und hier steht auch wieder Tapanta, das ganze All versöhnt mit ihm. Vers 20. Das ist geschehen. Wir sehen allerdings, wie viel Unversöhnlichkeit und Hass im persönlichen Bereich vorhanden ist. In gesellschaftlichen Bereichen, wenn es jetzt wieder in Deutschland um die Tarifauseinandersetzung geht, wenn da kaum eine Chance ist, dass man sich einigt, wenn man die Kriegsparteien sieht, auch jetzt noch auf dem Balkan, die Kontroversen zwischen den ethnischen Gruppen, wenn sie nach Afrika schauen oder wohin auch immer, ist da Versöhnung? Noch nicht. Das hängt nämlich mit der Beantwortung zwei weiterer Fragen zusammen. Wie ist das mit der Gerechtigkeit und dem Frieden? Und nach Römer Kapitel 5 kann Versöhnung nur auf der Grundlage der Gerechtigkeit geschehen. Und weil die Menschen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, oder die Gerechtigkeit Gottes in Christus nicht erkennen, leben die meisten auch nicht im Frieden. Und wer nicht im Frieden lebt, kann auch nicht versöhnt sein. Umgekehrt, wer nicht versöhnt ist, wirklich versöhnt ist, wird auch nicht im Frieden leben können. Das ist das Problem. Und hier steht, in Christus sind wir versöhnt. Darum sollen wir sein, nach 2. Korinther 5, Botschafter an Christi Stadt und sollen die Versöhnung an seiner Stadt weitergeben. Was sind das für herrliche Möglichkeiten, die sich hier auftun? Würde die Menschheit das erkennen, aber würden auch die Christen das erkennen und fragen uns, erkennen wir das? Liebe Geschwister, das ist sowas Gewaltiges. Ich wiederhole das und will dann noch einige Konsequenzen zum Schluss ansprechen und vor einer bestimmten Verfügung warnen, dass ein falscher Christus angeboten wird. Ich fasse nochmal zusammen, wer dieser wunderbare Jesus Christus ist. Erstens das Bild des unsichtbaren Gottes. Zweitens, der Erstgeborene der Schöpfung. Drittens, der Schöpfer des Alls. Viertens, der Erhalter. Und fünftens, das Ziel des Alls. Sechstens, das Haupt des Leibes. Siebtens, der Erstgeborene aus den Toten. Achtens, der vorrangig ist vor allem. Neuntens, der Inhaber der Fülle Gottes. Und zehntens, er ist der Versöhner des Alls. Nicht wir, er ist der Versöhner des Alls und ich glaube das. Darum nun, im folgenden Kapitel auch einige Ermahnungen, die wir von dieser herrlichen Beschreibung des Sohnes Gottes her aufnehmen sollten. Da heißt es in Kolosser Kapitel 2, Vers 2, dass unsere Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Von dem Geheimnis habe ich schon gesprochen. Aber um das zu verstehen, brauchen wir diese Erkenntnis Gottes, dass wir auch den herrlichen Reichtum der Gewissheit zugleich erfahren. Es ist nicht, dass ich diese 10 Eigenschaften, diese Qualifikationen unseres Herrn nur im Kopf kenntnismäßig besitze, sondern dass dazu kommt Herzenstrost, Gewissheit, damit wir an Verständnis des Erkenntnisses immer mehr zunehmen. Und daraus resultiert Vers 7, Kapitel 2, Vers 7, dass wir dann, wenn wir ihn so erkennen, in ihm gewurzelt, auferbaut und im Glauben gefestigt werden. Das ist dann die Konsequenz. Ich will nochmal dieses Beispiel vom Anfang hier aufgreifen. Wenn ich da einen Menschen vor mir sitzen habe, und Sie wissen, dass ich 40 Jahre in der Pädagogik tätig war, zum Schluss in der Lehrerausbildung, hat mich immer interessiert, wer ist denn der Mensch, der da vor mir sitzt? Wer ist der junge Mensch, der dann auch Lehrer werden will? Warum hat der jetzt etwa Probleme, wenn da ein junges Menschenkind vor mir saß und sagte, ich muss das Referendariat kündigen, ich glaube an einen Guru. Und ich habe mit dem Betreffenden gesprochen. Mich hat interessiert, warum denn da der Glaube an einen Guru? Also ich möchte schon wissen, wer ist der? Wer ist die Person? Und wir haben es von Jesus Christus hier gehört und dürfen daraus dann in der Gemeinschaft Konsequenzen ziehen, gewurzelt werden, immer mehr, dass dann, wenn die Stürme kommen, so ein Pflänzchen nicht ausgerottet wird. Das ist ja ein Begriff aus der Biologie. Zweitens, auferbaut. Denn wir sind auch die Behausung Gottes im Geist. Wir sind auch, ist eine andere Bezeichnung, der Tempel des Heiligen Geistes. Und da können wir auferbaut werden, nicht in dem Sinne, wie man manchmal sagt, ach, das war eine erbauliche Stunde, und dann meint einer, er hätte so ein rosarotes Gefühl in der Magengegend gehabt. Das ist nicht die Erbauung, sondern dass wir geistlich wachsen. Und schließlich gefestigt werden im Glauben, so wie wir gelehrt worden sind. Und daraus ergibt sich dann noch Vers 7, indem ihr überreich seid in Danksagung. Danksagung für das, was wir erkannt haben, für den Herrn, der in uns lebt und in dessen Gemeinschaft wir uns befinden. Und wenn wir das erkennen, und jetzt kommt zum Schluss nochmal das Negative, dann sollen wir gewarnt werden. Wovor? Das steht auch im zweiten Kapitel. Das ist eine Konsequenz. Nämlich, Vers 4, ich sage euch, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Das ist der erste Ansatz, dass da Menschen rhetorisch so geschickt sind. Redner, die die Leute anziehen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die dann kommen, wenn so ein charismatischer Redner spricht. Also ich meine jetzt nicht charismatisch im Sinne auf eine bestimmte Bewegung, sondern der irgendwie dann eine Begabung hat. Ich hörte von so jemandem, der oft Hunderte anzieht, und dann war jemand mit ihm mal in der Freizeit und war so ernüchtert. Liebe Geschwister, dass wir nicht auf Menschen bauen, sondern auf den Christus. Dass wir uns nicht durch eine bestechende Logik im menschlichen Sinne verführen lassen. Ich habe mir jetzt noch ein Buch mit einem interessanten Titel kommen lassen. Das heißt Couch oder Kreuz. Couch oder Kreuz. Können Sie von so einem Titel was ableiten? Es geht um die Psychotherapie, die eindringt in die Seelsorge und immer mehr das Wort Gottes verdrängen. Bitte, ich will nicht alle Psychologie, auch Psychotherapeuten, ablehnen, aber Es gibt ganz gefährliche Richtungen. Und nach wie vor hat noch Freud, der übrigens Jude war, ich nehme an, der Name ist Ihnen bekannt, die Psychologie, die Psychiatrie sehr stark geprägt. Und er war ein Atheist. Und was er an merkwürdigen Thesen entwickelt hat, das kann man nur staunend wahrnehmen. Und wie viele sind die Anhänger von ihm? Da kommt von Amerika so manches herüber. Es geht also um die Frage, ob der gekreuzigte Christus im Mittelpunkt steht, dann geht es nicht um irgendwelche beredsamen Worte. Das ist der erste Aspekt, wo Menschen verführt werden können. Prüfen wir. Das zweite, das hängt damit zusammen, dann geht es um die Philosophie. Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Paulus spricht in 1. Korinther Kapitel 2 davon, dass er die Weisheit Gottes verkündigen will, und diese Weisheit ist das Kreuz. Ich habe in einem Steinbach, als ich auch vor Philosophie warnte, unter anderem einige wissenschaftliche Richtungen genannt. Die Psychologie, die Theologie auch, auch die Pädagogik. Ich muss da von meiner Zunft sagen, das ist heute auch eine Wissenschaft, die sich nicht mehr am Wort Gottes orientiert. Da gab es noch Widerspruch, vor allem bei der Theologie. Bitte, ich wollte ja nicht gläubige Theologen ins Abseits stellen. Aber insgesamt ist die sogenannte wissenschaftliche Theologie an den Universitäten problematisch. Nicht, dass da ein Professor Lüdemann in Göttingen dann verkündigt, ich tue doch nur das, was im Rahmen meiner wissenschaftlichen Legitimation gegeben ist, indem er Jesus Christus eben nicht als Sohn Gottes darstellt und verkündigt. Also das ist der zweite Bereich, Philosophie. Anstelle der Kreuzesbotschaft wird irgendetwas anders verkündigt. Und dann wird nachher am Schluss dieses Kapitels gewarnt vor Menschen, die in Demut und Geistlichkeit der Engel einhergehen, die also Visionen gehabt haben und faszinierend in ihrer Verhaltensweise die anderen betören. Ich glaube, ich habe schon mal hier erwähnt, jemanden kennengelernt, der von der Anthroposophie her kam. Wie verklärt, als ob er gar nicht mehr hier mit beiden Füßen auf der Erde war. Aber als es ums Kreuz ging, ist der Betreffende sehr böse geworden. Ich habe jetzt ein Büchlein in die Hand bekommen, wo jemand über Engel berichtet. Reinster Okkultismus. Gespräche mit Engeln drüben, zugleich auch mit abgeschiedenen Geistern, das wird den Menschen verkauft, auch im sogenannten Christentum, und dort akzeptiert. Liebe Geschwister, die Gefahren sind groß. Nur dann, wenn wir unseren Herrn wirklich kennen, bleiben wir bewahrt vor Verführung, vor den falschen Christussen, wer warnt davor? Der Jesus selber. Vor falschen Propheten und vor all den Verführern am Ende dieser Zeit. Wissen Sie, dass Kriminologen, die sich mit Geldfälschungen befassen, getrimmt werden, indem sie immer wieder die echten Scheine in die Hand nehmen müssen? Nur wenn sie die echten 50er kennen, dann wissen sie, wo die falschen stecken. Es ist sehr ernst in unserer Zeit. Die Verführung nimmt Überhand. Das brauche ich Ihnen nicht erst zu erzählen. Ich spreche immer wieder auch davon. Es ist uns angedeutet, am Ende dieses Äons Abfall kommt, verführerische Geister, 2. Timotheus Kapitel 3, der Mensch der Ausreife hat den Schein, die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnet er, all das kommt auf uns zu. Darum ist es wichtig, dass wir unseren Herrn kennenlernen. Und deswegen habe ich Ihnen einmal heute Abend diese 10 Aussagen des Kolosserbriefs dargestellt. Möchte der Herr schenken, dass wir so mit unserem Herrn verbunden werden, in der Erkenntnis wachsen, immer mehr Hüllenwegnahme erfahren, dass wir dann bewahrt bleiben, gefestigt, gegründet, gewurzelt sind und die Verführung dann auch erkennen können. Schenke der Herr uns, dass dieses Wort Frucht bringt. Amen.